Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
Block 2 des Kernkraftwerks Cernavodă im Südosten Rumäniens wird innerhalb der kommenden 48 Stunden abgeschaltet. Das teilten die Behörden mit, nachdem der Pegel der Donau unter die kritische Sicherheitsmarke von minus 230 Zentimetern gesunken war. Gleichzeitig ist die Abflussmenge des Flusses an der Landesgrenze auf den Negativrekord von nur noch 1370 Kubikmetern pro Sekunde gesunken und für das Donaueinzugsgebiet werden in der kommenden Woche keine Niederschläge erwartet. Die Übergangsregierung in Bukarest hatte am Montag rund 5 Millionen Lei für die Arbeiten an der Donau bereitgestellt, die den für den Betrieb von der Reaktor 2 des Kraftwerks erforderlichen Wasserabfluss sicherstellen sollen. Reaktor 2 ist derzeit der einzige in Betrieb befindliche Reaktor und deckt rund 10% des Energiebedarfs des Landes. Aufgrund der aktuellen Bedingungen ist jedoch eine vorübergehende Abschaltung erforderlich. Die Mittel sind für dringende Baggerarbeiten im Fluss sowie für die vorübergehende Umverteilung des Wasserabflusses an der Verzweigung der Flussarme Bala und Dunărevechi bestimmt. Die Vertiefung des Flussbetts soll in zwei kritischen Bereichen erfolgen, aus denen rund 100.000 Kubikmeter Material ausgebaggert werden sollen. Auch wenn das Kraftwerk abgeschaltet wird, sollen die Arbeiten fortgesetzt werden, damit der Reaktor einige Tage früher in Betrieb genommen werden kann, sobald der Pegel der Donau wieder zu steigen beginnt. Das Problem des niedrigen Donaupegels wird heute auch in Brüssel erörtert. Die Koordinierungsgruppe für Elektrizitätsfragen auf Ebene der Europäischen Kommission tritt heute online zusammen und die teilnehmenden Länder wollen um Unterstützung ersuchen. Präsident Nicu Jordan hat heute die Vorsitzenden der früheren Regierungskoalition PSD, PNL, USR und UDMR zu einem Treffen einberufen, um zu versuchen, das Gesetz zur einheitlichen Entlohnung im öffentlichen Dienst zu entschärfen, das bis Ende dieses Monats verabschiedet werden muss, damit Rumänien nicht 770 Millionen Euro aus dem Nationalen Aufbau- und Resilienzplan PNRR verliert. Die Gespräche zielen auf eine politische Vereinbarung ab, die eine Verabschiedung des Gesetzes in einer außerordentlichen Parlamentssitzung ermöglichen soll. Der Gesetzentwurf wird sowohl von den Gewerkschaften, die Proteste und sogar Streiks im öffentlichen Sektor organisiert haben, als auch von Parteien und einigen der beteiligten Ministerien angefochten. Der Interimsarbeitsminister Dragoș Puslaru richtete erneut einen öffentlichen Appell an die politischen Spitzenvertreter, das Gesetz zu verabschieden. Im Hinblick auf die Gespräche mit den Gewerkschaften betonte er, dass die Verhandlungen in sensiblen Bereichen wie Bildung und Gesundheit infolge der Vermittlung durch die Präsidialverwaltung erhebliche Fortschritte gemacht hätten. Der Interimsministerpräsident und PNL-Vorsitzende Ilie Bolojan erklärte, der Gesetzentwurf zur einheitlichen Entlohnung könnte innerhalb von 1 bis 2 Wochen vom Parlament verabschiedet werden, wenn von allen politischen Spitzenvertretern Einsatz und Bereitschaft zum gegenseitigen Verständnis gezeigt würden. Die PSD kündigte an, den Gesetzentwurf in seiner derzeitigen Form nicht zu unterstützen. Das Gesetz müsse geändert werden, um es mit den Forderungen der Gewerkschaften und anderer Berufs- und Sozialgruppen in Einklang zu bringen. Ceke Ortila, Interimsgesundheitsminister für die UDMR, erklärte seinerseits, das Ministerium werde keinen Rechtsakt unterstützen, der zu einer Verringerung der Einkommen der Beschäftigten in diesem Bereich führen könnte. Die AUR erklärte, der Gesetzentwurf zur einheitlichen Entlohnung sei mangelhaft konzipiert und forderte die Abschaffung von Privilegien sowie eine Verkleinerung des bürokratischen Apparats. Präsident Nikuschor Dan hat beim Verfassungsgericht das Gesetz zur Änderung und Ergänzung einiger Rechtsvorschriften im Bereich der Integrität angefochten. In der auf der Webseite des Präsidialamts in Bukarest veröffentlichten Angabe wird darauf hingewiesen, dass das Gesetz aufgrund seines normativen Inhalts unter Verletzung mehrerer verfassungsrechtlicher Bestimmungen verabschiedet worden sei. Dazu zählt unter anderem die Bestimmung, die eine rückwirkende Anwendung von Strafen vorsieht, sowie jene zur Ausweitung der Pflicht zur Offenlegung des Vermögens auch auf Lebenspartner und nicht nur auf die Ehepartner von Amtsträgern. Ein weiterer angefochtener Punkt betrifft das dreijährige Verbot, ein öffentliches Amt zu bekleiden, wenn eine Person rechtskräftig wegen Unvereinbarkeit oder eines Interessenkonflikts festgestellt wurde. Das in der vergangenen Woche vom Parlament verabschiedete Gesetz war bereits von der PNL und der USR beim Verfassungsgericht angefochten worden. Nikuschor Dan focht das kürzlich vom Parlament verabschiedete Gesetz ebenfalls an. Er argumentiert, dass eine Aktualisierung der Rechtsvorschriften im Bereich der Integrität zwar notwendig sei und eine von Rumänien im Rahmen des PNRR eingegangene Verpflichtung darstelle, einige der neuen Bestimmungen jedoch willkürlich seien und gegen die Verfassung verstießen. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Mit dem nächstfolgenden Beitrag von Mihai Pelin beenden wir die heutige Ausgabe unseres Funkjournals. Präsident Nikuschor Dan hat das neulich vom Parlament verabschiedete Integritätsgesetz für Amtsträger vor dem Verfassungsgericht angefochten. Er hält mehrere Bestimmungen für verfassungswidrig. Dazu zählen die rückwirkende Anwendung von Sanktionen sowie die Ausweitung der Pflicht zur Vermögenserklärung auf Lebensgefährten und nicht nur auf Ehepartner. In seiner Angabe verweist der Präsident darauf, dass die vom Parlament beschlossene Änderung des Gesetzes über die nationale Integritätsbehörde die Pflicht zur Abgabe und Veröffentlichung von Vermögens- und Interessenerklärungen auf Ehepartner und Lebenspartner des Staatspräsidenten, von Abgeordneten, Senatoren, des Ministerpräsidenten, der Minister und weiterer hoher Amtsträger ausdehnt. Bislang umfassten die Vermögenserklärungen in der Regel nur das eigene Vermögen sowie jenes minderjähriger Kinder. Eine eigenständige Pflicht für Lebenspartner bestand nicht. Die unmittelbare Ausweitung der Ordnungswidrigkeitsbewährung auf andere Personen allein aufgrund ihrer persönlichen Beziehung zu einem Amtsträger stelle eine verschärfte Form der Verfassungswidrigkeit dar, die das Gericht bereits 2025 festgestellt hat. Denn damit werde eine speziell für Amtsträger geltende Haftung auf Personen ausgedehnt, die weder ein öffentliches Amt bekleiden noch hoheitliche Befugnisse ausüben, heißt es in der Angabe des Präsidenten. Diese Form des Eingriffs in die Privatsphäre überschreite sogar die Grenzen, die der Europäische Gerichtshof in Fragen von Interessenkonflikten gezogen habe. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das dreijährige Verbot, ein öffentliches Amt auszuüben. Nach Ansicht des Staatschefs verwandelt die Neuregelung diese bislang nur für die Zukunft geltende Strafe in eine automatische Beendigung eines bereits ausgeübten Mandats. Das Gesetz sieht vor, dass das Mandat von Kommunalpolitikern innerhalb von 30 Tagen endet, wenn sie auch bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes rechtskräftig als unvereinbar mit ihrem Amt oder in einem Interessenkonflikt befunden worden. Die Regelung könnte somit rückwirkend angewendet werden. Präsident Dunn betont, dies verstoße gegen das in der Verfassung verankerte Rückwirkungsverbot. Rumänien brauche eine verfassungsrechtlich tragfähige Lösung und keinen anfälligen Gesetzestext, der auf kurzfristigen politischen Berechnungen und Interessen beruht, später aufgehoben werden könnte und so eine Gesetzeslücke im Bereich der Integrität entstehen ließe. Von der Regelung wären mehrere Amtsträger betroffen, darunter auch der Bürgermeister von Timișoara, Dominic Fritz, der auch Chef der reformistischen Partei USR ist. Die Verfassungsbeschwerde des Präsidenten folgt auf die umstrittene Verabschiedung des Gesetzes im Parlament. Bereits unmittelbar nach der Abstimmung hatten auch die Senatoren der USR mit Unterstützung ihrer liberalen Regierungskollegen das Verfassungsgericht angerufen. Beide Beschwerden sollen am Mittwoch behandelt werden, obwohl sich die Verfassungsrichter derzeit in der Sommerpause befinden. Das Integritätsgesetz ist ein Meilenstein im rumänischen Aufbauplan. Sollte es bis zum 31. August nicht verabschiedet sein, drohen 770 Millionen Euro an EU-Mitteln verloren zu gehen.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
In Zeiten von schnellen E-Mails geraten sie oft in Vergessenheit. Briefmarken. Dabei sind diese kleinen Papierstücke viel mehr als nur ein Zahlungsbeleg fürs Porto. Sie sind historische Dokumente im Miniaturformat. Heute nehmen wir sie mit ins Nationale Geschichtsmuseum. Genauer gesagt, in die philatelistische Sammlung Rumäniens. Dort lagen wahre Schätze der Postgeschichte. Darunter auch die berühmte erste Briefmarke des Landes, der legendäre Ochsenkopf. Hören Sie selbst, welche faszinierenden Geschichten diese kleinen Kunstwerke erzählen. Sie hören einen Beitrag, verfasst von Ion Puikan. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olar. Die philatelistische Sammlung Rumäniens, die im Nationalen Geschichtsmuseum aufbewahrt wird, umfasst einige der wertvollsten rumänischen Briefmarken. Darunter befinden sich auch die allerersten Ausgaben, die den Beginn der modernen Post in unserem Land markieren, wie etwa die berühmte Ochsenkopf-Briefmarke. Diese kleinen Stücke Papier zeigen auf wunderbare Weise, wie Rumänien im Laufe der Zeit durch Bilder, Symbole und wichtige Ereignisse dargestellt wurde. Einzelheiten zur Sammlung hat uns Cristina Antonie verraten. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung. Die philatelistische Sammlung Rumäniens ist riesig. Wir sprechen hier von Millionen von Briefmarken, sowohl rumänische als auch ausländische. Darüber hinaus haben wir auch die Druckmatrizen und weitere postalische Zeitzeugnisse. Wir können hier praktisch alle Arbeitsschritte der Briefmarkenherstellung nachvollziehen. Man darf nicht vergessen, für so ein winziges Stückchen Papier haben früher extrem viele Menschen gearbeitet. Was anfangs nur einen reinen Postwert hatte, ist heute von unschätzbarem Wert. Die Sammlung ist für das Geschichtsmuseum enorm wichtig, denn diese Marken erzählen Geschichten. Jede einzelne Briefmarke hat ihre eigene Historie. Sie erzählt uns etwas über eine bestimmte Persönlichkeit oder auch über den Schöpfer der Marke, den Grafiker. Manche Namen kennen wir, andere bleiben im Dunkeln. Doch was bedeutete es eigentlich, eine Briefmarke herzustellen? Wie sahen die einzelnen Arbeitsschritte aus? Und wie viele Menschen waren nötig, um so ein kleines Stück Papier zu erschaffen? Cristina Antonie erklärt es uns. Es war, wie gesagt, eine sehr aufwendige Arbeit, die sich im Laufe der Zeit stark weiterentwickelt hat. Ganz am Anfang wurde noch per Hand gearbeitet. Man hatte einen Druckstock und drückte das Motiv aufs Papier. Im 20. Jahrhundert wurde das Ganze dann mechanisiert, mit echten Druckplatten. Aber der Weg zu so einer Platte begann immer mit einer Idee, mit einer Zeichnung. Daraus entstand ein Entwurf und schließlich die sogenannte Grundmatrize. Die Zeichnung wurde verkleinert und mechanisch oder chemisch graviert, je nachdem, ob man Hochdruck oder Tiefdruck wollte. Der Graveur machte dann erstmal Probedrucke, um zu sehen, ob er noch etwas ausbessern musste. Danach folgten die Farbproben. Da man ja hunderte Briefmarken herstellen wollte und nicht nur eine, brauchte man eine Übertragungswalze. Das Bild der Grundmatrize wurde mit viel Druck auf diese noch leere Walze übertragen. Mit dieser Walze wiederum presste man das Motiv dann auf die eigentliche Druckplatte. So oft, bis ein ganzer Briefmarkenbogen voll war. Und das war noch längst nicht alles. Bei mehrfarbigen Marken oder Marken mit unterschiedlichen Nennwerten brauchte man für jede Farbe und jeden Wert eine eigene Walze. Alles musste passgenau übereinander gedruckt werden. Stellen Sie sich vor, wenn da ein Fehler passierte, musste man von vorn anfangen. Wieder Probedrucke, bis endlich die Druckfreigabe kam. Erst dann wurde der Bogen gedruckt. Es war unglaublich viel Arbeit. Heute, durch die Digitalisierung und den Computer, ist dieser Prozess natürlich viel, viel einfacher. Cristina Antonie hat uns auch einige Beispiele für echte Raritäten genannt, die sich in der Sammlung des Nationalmuseums befinden. Die berühmten Ochsenkopfmarken sind die ältesten, die bei uns herausgegeben wurden. Wir haben hier noch alle Originalmatrizen der zwei Ausgaben. Wir besitzen sogar eine Matrize, die nie in Druck ging. Ein echtes Unikat. Diese Marken wurden noch per Hand gestempelt. Eine Ochsenkopf-Briefmarke ist heute enorm wertvoll, nicht nur wegen ihres Alters, sondern gerade wegen dieser speziellen Drucktechnik. Außerdem wurden sie damals sehr schnell wieder vom Markt genommen. Dann haben wir die Ausgabe der Vereinigten Fürstentümer. Ich verwalte ja die Matrizensammlung und habe auch hierfür die originalen Druckplatten. Sie sind deshalb so wichtig, weil sie mit einer damals neuen Technik hergestellt wurden. Der Galvanoplastik. Dabei wurde das Material durch Elektrolyse praktisch als Relief aufgebaut, bis man eine komplette Druckplatte hatte. Ab da wurde nicht mehr manuell gedruckt. Es war der Beginn der maschinellen Fertigung. Wir haben übrigens auch zwei Lithografiesteine in der Sammlung, die wunderbar die Arbeitsschritte beim Steindruck dokumentieren. Bleibt die Frage. Wo können sich Briefmarkenfans diese beeindruckende Sammlung nun ansehen? Dazu Noch einmal Christina Antonie.
Din păcate, o expoziție permanentă nu avem.
Eine eigenständige Ausstellung haben wir im Moment leider nicht. Das liegt zum einen am Platzmangel, zum anderen daran, dass wir noch immer mit der Inventarisierung beschäftigt sind. Das dauert einfach bei Millionen von Briefmarken. Die Inventarisierung der Matrizen haben wir aber mittlerweile abgeschlossen. Deshalb habe ich auch angefangen, sie zu publizieren, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Den Katalog dazu kann man online erwerben oder bei uns im Souvenirshop des Nationalmuseums. Eines ist am Ende ganz sicher. Weit über ihren eigentlichen Zweck als Porto hinaus sind Briefmarken heute zu echten historischen Miniaturdokumenten geworden. Sie fangen Persönlichkeiten, wichtige Momente und gesellschaftliche Veränderungen ein. Und wenn man sie in ihrer Gesamtheit betrachtet, erzählen sie einen kleinen, aber sehr klaren Teil der rumänischen Geschichte.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen. Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Heute nehmen wir Sie mit nach Cluj, auf Deutsch Klausenburg, Ungarisch Kolozsvár, eine Universitätsstadt im Herzen Siebenbürgens. International bekannt ist Klausenburg vor allem durch das Filmfestival Transylvania, TIFF, sowie durch große Musikfestivals wie Electric Castle und Untold. Doch auch abseits der Festivals ist die Stadt ein stets lohnendes Reiseziel. Lebendig, vielseitig und voller Möglichkeiten für Besucher jeden Alters. Anna Maria Kononovic hat sich dort umgeschaut. Im Studio ist Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Beitrags. Hinweis, in unseren Produktionen verwenden wir beim Voice-Overn der O-Töne gelegentlich KI-generierte Stimmen für mehr klangliche Vielfalt. Klausenburg wird oft als Herz Siebenbürgens bezeichnet. Die Stadt liegt im Zentrum des gleichnamigen Kreises Cluj im Nordwesten Rumäniens und wird vom Fluss Kleine Samos auf Rumänisch Someșul Mic durchquert. Entwickelt hat sich die heutige Metropole auf 7 sogenannten Terrassen und so ergeben sich an vielen Stellen schöne Ausblicke auf die Stadt und ihre Umgebung. Wer Klausenburg kennenlernen möchte, beginnt am besten in der Altstadt. Ihr Mittelpunkt ist der mittelalterliche Stadtkern mit seinen prächtigen Adelspalästen rund um die katholische Michaelskirche. Der gotische Bau steht mitten auf dem zentralen Platz. Das heutige Erscheinungsbild des Platzes entstand Ende des 19. Jahrhunderts und hat sich seitdem kaum verändert. Im Mittelpunkt steht das Reiterstandbild des ungarischen Königs Matthias Corvinus. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts trug der Platz deshalb auch den Namen König-Matthias-Platz. Von hier aus lohnt sich ein Spaziergang durch die Altstadt mit ihren engen Gassen und zahlreichen Cafés, Bars und Restaurants. Sie verleihen Klausenburg eine ausgesprochen lebendige und junge Atmosphäre. Auf dem Avramyanku-Platz steht die orthodoxe Kathedrale der Stadt. Sie wurde in den 1920er und 1930er Jahren errichtet, kurz nach der Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien, und ist der Entschlafung der Gottesmutter geweiht. Wer sich für die Geschichte der Stadt interessiert, kann anschließend zwei Überreste der mittelalterlichen Befestigungsanlagen entdecken. Den Schneiderturm am Fuß des Verlerkhügels und den ehemaligen Wasserturm der Weber, der heute als Feuerwehrturm dient. Der Schneiderturm stammt aus dem 15. Jahrhundert. Der Feuerwehrturm wurde bereits 1574 als Teil der Stadtbefestigung errichtet. Beide Türme können bestiegen werden. Vom Feuerwehrturm geht es sogar bequem mit dem Aufzug nach oben auf eine offene Terrasse mit weitem Blick über die Stadt. Auch Kunst- und Geschichtsfreunde kommen auf ihre Kosten. Im Nationalmuseum für die Geschichte Siebenbürgens und im Kunstmuseum lässt sich die kulturelle Vergangenheit der Region erkunden. Und wer zwischendurch etwas Ruhe sucht, findet sie in den Parks der Stadt. Zum Beispiel im Cetățuia-Park oder im Zentralpark Simeon Bornuțiu am Ufer der Kleinen Zamosch. Der heute mehr als 180 Jahre alte Park wurde bereits 1830 für die Öffentlichkeit geöffnet und gehört zu den beliebtesten Erholungsorten der Stadt. Sehenswert ist hier auch das Casino, ein prachtvoller Bau im österreichischen Stil. Obwohl das Gebäude ursprünglich tatsächlich als Casino diente, beherbergte es in der Zwischenkriegszeit die Kunsthochschule. Heute ist dort das Zentrum für urbane Kultur untergebracht. Zum Park gehört außerdem der künstlich angelegte Kiosksee. Er entstand 1865 und lädt heute zu einer kleinen Auszeit ein, zum Beispiel bei einer Fahrt mit dem Tretboot. Eine weitere grüne Oase liegt nur etwa 15 Gehminuten vom Vereinigungsplatz entfernt, der Botanische Garten Alexandru Borsa. Auf einer Fläche von 14 Hektar wachsen hier mehr als 10.000 Pflanzenarten. Dazu kommen 6 Gewächshäuser mit exotischen Pflanzen, ein japanischer Garten und Bereiche, in denen archäologische Funde aus römischer und mittelalterlicher Zeit zu sehen sind. Und dann gibt es in Klausenburg noch eine ganz andere Art, die Wirklichkeit hinter sich zu lassen. Das Transylvania Steampunk Museum. Hier geht es in eine Welt zwischen Technik, Vergangenheit und Fantasie. Zu sehen sind historische Exponate, aber auch Objekte, die von Künstlern verändert und zu ungewöhnlichen Erfindungen umgebaut wurden. Hinzu kommen Filmprojektoren, ein Bereich über Alchemie und eine ganze Etage, die den Besucher in eine Fantasiewelt entführt. Die Inspiration dafür kommt unter anderem von Jules Verne und seinen Zukunftsvisionen. Das Museum greift die Ästhetik des sogenannten Steampunk auf, eine Science-Fiction-Spielart, die sich eine Zukunft vorstellt, wie man sie sich im 19. Jahrhundert hätte ausmalen können. Mit Dampfmaschinen, mechanischen Apparaten und einer gehörigen Portion Fantasie. Was Besucher dort erwartet, erklärt Museumsführer Asio.
Este vorba despre Jules Verne. Steampunk, în traducere rebeliune pe abori, este un subgen de science fiction. Este modul în care Jules Verne și-a imaginat viitorul. Și în muzeul nostru...
Es geht um Jules Verne. Steampunk, übersetzt Rebellion mit Dampf, ist ein Subgenre der Science Fiction. Eine Vorstellung davon, wie Jules Verne sich die Zukunft ausgemalt hat. Und in unserem Museum zeigen wir zahlreiche Exponate. Einige sind alt und unverändert, andere wurden stark verändert. Es sind Erfindungen von Künstlern. Das ist eine Art Auszeit von der Realität. Wir aktivieren unsere Fantasie. Es gibt Filmprojektoren, einen Bereich über Alchemie und oben eine Etage, die in die Welt der Fantasie führt. Das ganze Museum ist eine Zeitreise. Ich würde jeden einladen, von 0 bis zu 1 Million Jahren Fantasie. Ich bin sicher, dass jeder bei uns etwas findet.
Ich würde jeden einladen, von 0 bis zu 1 Million Jahren Fantasie, weil ich bin sicher, dass jeder etwas findet.
Und wenn man schon einmal in diesem Bereich der Fantasie angekommen ist, darf natürlich auch eine ganz besondere Installation nicht fehlen. Eine Anlage, die nach Angaben des Museums die Ausschüttung von Serotonin anregen soll. Ob sie tatsächlich glücklicher macht, das können Sie zum Schluss selbst über den aufgezeichneten O-Ton beurteilen.
Heute ist es Zeit für klassische Musik bei Radio Rumänien International. Heute schlagen wir Ihnen Werke großer europäischer Komponisten zum Anhören vor, interpretiert von einigen jungen rumänischen Künstlern. Eine solche erste musikalische Sequenz ist das Klavierkonzert Nummer 1 in S-Dur von Franz Liszt in der Interpretation der Künstlerin Anna Maria Ilie, die gemeinsam mit dem Sinfonieorchester des Nationalen Kunstkollegs die Lunliparty in Bukarest auftritt, mit dem Dirigenten Andrei Stefan Racco am Pult des betreffenden Instrumentalensemble.
Thank you.
Nach den beiden Ecksätzen, dem ersten Allegro Maestoso und dem vierten Allegro Marziale Animato aus dem Klavierkonzert Nummer 1 in S-Dur von Franz Liszt, das der große ungarische romantische Komponist im Jahr 1855 schuf, zu jener Zeit, als er sich in Weimar aufhielt, schlagen wir Ihnen einige Sequenzen aus der Suite Der Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns zum Anhören vor, etwa das 14. Stück Finale in der betreffenden Partitur, die der berühmte französische Komponist 1886 schrieb. Wir hören zunächst das unverwechselbare 13. Stück Der Schwan mit seiner ästhetischen Physiognomie, choreografischer Art, wenn wir auch an das Ballet The Dying Swan denken, das 1905 von dem Ballettmeister Michael Fokine und der berühmten Anna Pavlova geschaffen wurde. Erwähnen wir auch die Tatsache, dass die Interpreten des genannten Musikwerks, das wir gleich hören werden, die jungen Pianisten Radu Torok und Petru Burcia sind, in ihrer Rolle als Solisten des Sinfonieorchesters des Nationalen Kunstkollegs Dino Lipati in Bukarest.
Thank you.
Und gegen Ende der heutigen Musikrubrik laden wir Sie ein, das Stück mit dem Titel O Fortuna aus der wohlbekannten Kantate bzw. dem Oratorium Carmina Burana von Karl Orff zu hören, einem Referenzwerk des vergangenen Jahrhunderts, das 1937 von seinem deutschen Schöpfer vollendet wurde und dessen Libretto auf alten mittelalterlichen Texten aus dem 13. Jahrhundert beruht, die in der Bibliothek des Klosters Benedikt Beuern gefunden wurden. Die interpretatorische Fassung, die wir Ihnen heute vorstellen, stammt von Ensemble Violoncellissimo, einem Kammerensemble, das zu Beginn der 2000er Jahre vom Cellisten und Universitätsprofessor Marin Kazako ins Leben gerufen wurde und das im Laufe der Zeit mit verschiedenen szenischen Besetzungen ausgestattet wurde.
Radio Rumänien International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. hat Ende Juni ein Benefizkonzert in der rumänisch-orthodoxen Kirche in Sindelfingen veranstaltet. Das eingesammelte Geld kommt den an Autismus leidenden Kindern in Rumänien zugute. Manfred Sorin Kafka ist in Banat gebürtig und in Stuttgart wohnhaft. Er ist Bundesvorstandsvorsitzender des Bundes Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. Mit ihm sprach Adriana Delern von Radio Rumänien Temeschwar. Sie hören die Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Herr Manfred Sorin Kafka, worum geht es bei diesem Benefizkonzert, das die Rumänen in Deutschland organisieren?
Die vom Bund Rumänischer Verein in Deutschland e.V. organisierte Veranstaltung, die am Sonntag, 28. Juni 2026 um 13 Uhr in der rumänisch-orthodoxen Kirche in Sindelfingen stattfindet, unterstützt das zweite Teil des Projektes »Gemeinsam verwirklichen wir den Traum«, den Bau des Sozialleistungszentrums St. Michael des Vereins der Eltern der Kinder mit Autismus Argeș.
Was ist eigentlich dieser Bund rumänischer Vereine in Deutschland e.V. und seit wann existiert er?
Der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. wurde am 21. Dezember 2022 in Dortmund in Nordrhein-Westfalen durch den Zusammenschluss mehrerer Vereine sowie Einzelpersonen gegründet. Der Zusammenschluss ist das Resultat der engen Zusammenarbeit der rumänisch-deutschen Vereine untereinander und den in Deutschland lebenden rumänischen Bürgern. Dieser Dachverband versteht sich als zentrale Anlaufstelle und Unterstützer für die rumänischen Vereine sowie für die alle in Deutschland lebenden Rumänen. Der Bund Rumänischer Vereine Deutschland e.V. positioniert sich als ein wichtiger Mitstreiter für eine effiziente Integration aller Rumänen in Deutschland und fördert den Dialog zu anderen Organisationen, Verbänden und Institutionen. Der Vertretungsanspruch des Dachverbandes richtet sich nach dem Mandat seiner Mitglieder. Demzufolge werden die Interessen deren Vertreter, die dem Dachverband angehören oder ausdrücklich eine Vertretung des Dachverbandes beanspruchen.
Was konnten Sie als Verein der Rumänen in Deutschland seit der Gründung des Bundes erreichen?
Mittels der Unterstützung der kulturellen Vielfalt in allen ihren Formen hat der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. die Integration vieler in Deutschland lebenden Rumänen erreichen können. Die Mitglieder des Dachverbandes zeichnen sich hier durch eine starke rumänische Identität sowie durch den Wunsch aus, rumänische Vereine und Mitglieder der rumänischen Diaspora unabhängig ihrer Vereinszugehörigkeit, Religion oder sexueller Orientierung zu unterstützen und zu begleiten. Der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. hat so gesehen eine Brücke zwischen der rumänischen Gemeinschaft und allen politischen oder sozialen Akteuren in Deutschland, wie zum Beispiel Behörden, lokalen und nationalen Institutionen, Migrationsverbänden, Kirchen und so weiter bauen können. Der Dachverband der rumänischen Vereine in Deutschland steht für einen regelmäßigen Austausch, offenen Dialog und Lösungsfindung.
Warum ist es wichtig für die Rumänen in Deutschland, dass sie einen eingetragenen Verein haben?
Die Rumänen, die in Deutschland leben, benötigen eine Anlaufstelle. Der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. ist eine auf Bundesebene aktive Verbandsstruktur, die sich durch kulturelle, bildungsspezifische, soziale und institutionelle Vertretungsarbeit für die Unterstützung der rumänischen Gemeinschaft in Deutschland engagiert. Im Laufe der Zeit hat sich die Organisation an der Entwicklung und Förderung von Projekten beteiligt, die der Stärkung der Beziehungen zwischen den rumänischen Diaspora und Rumänen dienen. Darunter Konferenzen, Netzwerktreffen, Gemeinschaftsprojekte, kulturelle Veranstaltungen sowie Initiativen zur Pflege der rumänischen Identität in Deutschland. Der Bund Rumänischer Vereine Deutschland e.V. pflegt eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit rumänischen Organisationen der Diaspora sowie mit relevanten Institutionen und Partnern in Deutschland und Rumänien. Dabei verfügt er über eine umfassende Erfahrung in der Koordination verbandlicher Aktivitäten und im Aufbau von Partnerschaften, die auf die Unterstützung der rumänischen Gemeinschaft ausgerichtet sind. Die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit hat den Aufbau eines weitreichenden Netzwerks aus institutionellen, fachlichen und gemeinschaftlichen Kontakten ermöglicht.
Nun bereiten Sie dieses Benefizkonzert in Sindelfingen am 28. Juni vor. Was steht im Programm und welche Künstler konnten Sie dafür begeistern?
Der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. wird dem hoffentlich zahlreichen und spendablen Publikum ein buntes Programm bieten. Vom nachwuchstalentierten und von Warner Popper unterrichteten rumänischen Gesangsensemble Cantus Aureus, dem Ariana Lupulescu, Amalia Covesan, Emira Lupulescu und Sofia Vosch dazugehören, über die mehr als nur Halbprofi-Sängerin Warna Popa, die aber auch die Panflöte beherrscht, und Michaela Claudia Konrad mit ihrer zauberhaften Stimme, bis hin zu dem Profi-Instrumentalensemble Tromba Festiva mit den beiden Trompetern Franz Tröster und Markus Privat, dem Organisten Thomas Gabriel und dem Schlagzeuger Holger Müller. Werden Werke wie zum Beispiel das Concerto in D für zwei Trompeten und Orgel von Francesco Manfredini, die rumänische kirchliche Volkshymne Das verlassene Heilige Kreuz, das Disney-Medley The Lion King von Alan Menken und Elton John oder eine volkstümliche Weise aus dem rumänischen Maramureș aufgeführt. Auf der Oboe mit einem Solo und im Duett mit Franz Tröster werde ich selbst zum Erfolg des Konzertes beitragen wollen.
Das dabei eingesammelte Geld soll den an Autismus leidenden Kindern aus dem Verwaltungskreis Argeș in Rumänien zugutekommen. Wie soll dieses Geld eingesetzt werden?
Der Verein der Eltern der Kinder mit Autismus, Argeș, betreut derzeit rund 80 Kinder und Erwachsene durch Therapien, Interventionen und Aktivitäten, die ihnen helfen sollen, so selbstständig wie möglich zu werden und sich harmonisch in der Gesellschaft zu integrieren. Leider reichen die derzeitigen Räumlichkeiten nicht mehr aus, um den wachsenden Bedürfnissen der Begünstigten gerecht zu werden. Daher plant der Verein den Bau einer Tagesstätte für Kinder und eines Zentrums für Erwachsene. Die Spenden, die durch das Benefizkonzert zustande kommen, sollen dieses Projekt unterstützen.
Damit geht das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa zu Ende. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen nicht selten zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, die jeweils aktuellen Empfangsdaten im Internet bei rri.ro abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Möglichkeiten zum Abruf digitaler Streaming-Formate. Unsere Angebote gibt es ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast. Auch darüber gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.